SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Und das heißt eine Stunde neue lesenswerte Bücher. Ich bin Theresa Hübner und ich nehme Sie heute mit nach Tschechien, nach Prag. Literaturmenschen wie ich, die denken da ja zuerst an Franz Kafka. Aber vielen Thriller-Fans fällt wirklich eher ein anderer Name ein, Dan Brown nämlich. Mit Sakrileg und Illuminati hat er in den 2000er Jahren Weltbestseller geschrieben. Sein neues Buch spielt in der tschechischen Hauptstadt. Und warum sich die Stadt so gut für die typische Dan Brown-Mischung aus Mystik, Religion und Verschwörung eignet, das erfahren Sie gleich hier. Außerdem geht es um das neue Buch von Salman Rushdie. Vor 3 Jahren ist der indische Autor bei einem Attentat fast gestorben. Jetzt hat er 5 wunderbare Kurzgeschichten geschrieben. Das Album, das uns heute durch die Sendung begleitet, ist schon 20 Jahre alt. Ich habe es damals rauf und runter gehört und gerade eher zufällig wiederentdeckt. I'm Wide Awake, It's Morning von Bright Eyes. Eine zeitlose Platte mit intimen, melancholischen Songs.
If you hate the taste of wine, what do you drink it till you're blind? You swear that there's no truth, and who cares? How come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God when it's salvation that you want? You see stars that clear have been dead for years, but the idea just lives on. In our wheels that roll around as we move over the ground. And all day it seems we've been in between a past and future town. We are nowhere and it's now. We are nowhere and it's now. In like 10-minute dream in the passenger seat while the world was flying by. I haven't been gone very long, but it feels like a lifetime.
Das Lesenswertmagazin in SWR Kultur ist hier und jetzt wird's düster.
Ich bin hier auf etwas gestoßen, das ich nicht verstehe.
Werden Sie Zeuge der größten Vertuschung in der Geschichte der Menschheit.
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die in den 2000ern schon ein, sagen wir mal, ein lesendes Leben geführt haben, dann konnten Sie damals einen Hype beobachten, eine Art kulturelles Beben im Mainstream-Thriller-Genre. Und dieses Phänomen hatte den Namen Dan Brown. Los ging's mit Illuminati und dann kam 2003 Sakrileg. Weltweit wurden Dutzende Millionen Exemplare verkauft. Monatelang standen die Bücher an den Spitzen der Bestsellerlisten und Tom Hanks zog, wie eben gehört, im passenden Hollywood-Film los, um düstere Verschwörungen aufzuklären. Seit Anfang September steht der neue Dan Brown, The Secret of the Secrets, in den Buchläden. Diesmal verschlägt es Dan Browns Hauptfigur, den Harvard-Professor und Symbologen Robert Langdon, nach Prag, wo er atemlos durch die mystische Stadt läuft und dann natürlich auch wieder eine große Verschwörung aufdeckt. Die tschechische Hauptstadt rechnet mit vielen tausend Dan Brown-Fans und bietet spezielle Führungen an die Schauplätze des Buches an. Meine Kollegin Marianne Allweis ist mitgegangen und hat dabei versucht, dem Erfolgsrezept der Dan Brown-Bücher auf die Spur zu kommen.
Jana Kimlova hat seit 2 Monaten eine neue Stadtführung im Angebot. Für die Prager Tourismuszentrale zeigt sie die Hauptschauplätze des neuen Dan Brown-Thrillers auf Tschechisch und Englisch.
Have you read it already?
No. Das Buch hat von 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem Nachmittag erst eine Person gelesen, ein französischer Fan. Die Tschechinnen und Tschechen seien da weiter mit der Lektüre, verrät die Stadtführerin später. Vielleicht kein Wunder, wenn ein Autor, der in 56 Sprachen übersetzt wird, nach anderen Orten die eigene Hauptstadt als Kulisse ausgewählt hat. Und Prag hat viel zu bieten für Dan Browns Kombination aus Wissenschaft und Parawissenschaft, aus Verschwörungen und Verfolgungsjagden, erzählt Jana Kimlova in der Tourismuszentrale im historischen Rathaus am Altstädter Ring.
The book is dedicated to Prague because Dan Brown loves Prague.
Das Buch ist Prag gewidmet, weil Dan Brown Prag liebt. Er war im September zur Buchpremiere zum 7. Mal hier. Davor hat er all die Orte erkundet, über die er schreibt. Aber das war so geheim, dass selbst sein tschechischer Verlag lange nichts davon wusste. Inferno spielt zum Beispiel in Florenz, Sakrileg in Paris. Das ist immer eine Ehre für die Stadt. Und im Fall von Prag ein Liebesbrief. Seine Eltern haben ihn dazu animiert. Und als er vor mehr als 10 Jahren zum ersten Mal kam, war er fasziniert.
Auch Kira und Vincent aus New Jersey kommen aus dem Staunen nicht heraus und der Gruppe in den schmalen mittelalterlichen Gassen kaum hinterher. Sie haben alle 5 bisherigen Thriller gelesen, denn Brown sei in seiner US-Heimat wirklich berühmt. Das neue Buch haben sie schon auf ihren E-Book niedergeladen, aber noch nicht damit angefangen.
Als ich gesehen habe, dass es eine Dan Brown Tour gibt, habe ich gleich gesagt, das muss ich machen. Ich liebe die historischen Aspekte, aber auch die Geheimnisse und Mythen. Außerdem gibt es einen übernatürlichen Aspekt, das ist ja fast schon religiös, spirituell. Und die Action, genau. Daher sind die Bücher so gut. Sie haben von allem etwas.
Inzwischen ist die Gruppe vor der Statue von Jan Hus am Altstädter Ring angekommen. Vorbei an der astronomischen Uhr, diesem Wunderwerk mittelalterlicher Technik, in dem Dan Brown im Buch ein Zeichen versteckt hat.
Der Altstädter Ring wird im Buch sehr gut beschrieben. Er ist wirklich das Herz von Prag, ursprünglich ein mittelalterlicher Markt. Dan Brown erwähnt den böhmischen Reformator Jan Hus und dessen Suche nach Wahrheit in der Kirche. Er schreibt auch, dass die tschechische Nation sehr gläubig sei. Aber das stimmt nicht. Laut Forschern sind wir das am wenigsten religiöse Land in Europa. Anders als Brown schreibt, gibt es hier auch keine berühmte satanische Kirche.
Mit Legenden geht es weiter auf dem Stadtrundgang. Eine der bekanntesten aus Prag darf nicht fehlen, die des Golems. Niedergeschrieben vom bekannten Rabbi Löw über eine jahrhundertealte mythische Figur, geschaffen aus Lehm, um die jüdische Bevölkerung zu schützen, die aber außer Kontrolle gerät und in blinde Zerstörungswut ausbricht. Auf dem jüdischen Friedhof in der Nähe der ältesten unzerstörten Synagoge Europas lässt Dan Brown seinen Golem Kraft tanken. Den Dan Brown-Fan Voltaire aus Toulouse fasziniert dieser Ort. Ohne die Führung hätte er ihn nie besucht, erzählt er.
Ich habe alle Bücher von Dan Brown gelesen, auch das neueste. Es ist gut zu lesen und fundiert recherchiert, mit vielen Quellen. Aber es ist vor allem Unterhaltungsliteratur, keine Theorie. Denn die Theorie ähnelt der letzten Bücher. Aber was ich hier schätze, ist die Rolle des Bösen, des Golems. Er wandelt sich auch und auch Dan Brown hat sich gewandelt. Sonst spielt vieles rund ums Mittelmeer. Aber jetzt sind wir in Prag, in einem ruhigen Setting mit Legenden wie die des Golems.
Die Legende du Golem.
Einige Orte hat der US-Autor alleine entdeckt, zum Beispiel eine Stadtbefestigung mit Bunker außerhalb des Zentrums. Dorthin sollen bald auch Führungen angeboten werden, denn selbst Einheimische kennen diesen Folimanka-Park in Nusle oft nicht. Andere Schauplätze wurden dem Schriftsteller gezielt schmackhaft gemacht.
Wir betreten jetzt das Clementinum, den zweitgrößten Gebäudekomplex nach der Prager Burg. Früher ein Jesuitenkloster. Der schönste Teil ist die Barockbibliothek. Heute gehört sie zur Nationalbibliothek. Als die Pressechefin herausgefunden hat, dass Dan Brown in der Stadt ist und die Bibliothek nicht auf seiner Besucherliste steht, hat sie eine VIP-Führung für ihn organisiert. Im Buch spielt das Clementinum nun eine Hauptrolle und wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten voller Fans sein wird.
In several months it's gonna be like full of people, full of fans. Charles Bridge.
Die Karlsbrücke ist bereits voller Prag-Fans. Vor lauter Touristen sieht man kaum das Four Seasons Hotel am Ufer der Moldau. Das Stammhaus von Dan Brown, weiß Jana Kimlova.
Robert Langdon is accommodated in this beautiful building.
Auch der Romanheld Robert Langdon übernachtet dort im Royal Apartment. Zu Beginn gibt es im Hotel einen Fehlalarm. Langdon springt aus dem Fenster dieses Barockgebäudes etwas weiter hinten in dem Fluss. Absolut unmöglich. Er müsste dazu Superman sein.
You have to be like a Superman.
Die Szene schreit nach einer Verfilmung, findet Gibbs aus Edinburgh.
Ich kenne Dan Brown nicht, aber als die Führerin erwähnt hat, dass er auch den Da Vinci Code, Illuminati und Inferno geschrieben hat, ist mir aufgefallen, dass ich die Filme mit Tom Hanks gesehen habe. Jetzt hoffe ich, dass Netflix vielleicht dieses Buch verfilmen wird.
Dan Browns Erfolgsrezept. Er mischt Wissenschaft und Mystik, Fakten und Fiktion, Geschichte und Spannung. Und Prag ist dafür der perfekte Schauplatz. Eine Stadt voller Symbole, Geheimnisse und Legenden, in der Realität und Mythos ineinander übergehen. Genau das begeistert Leserinnen und Leser weltweit.
Thank you very much.
Marianne Allweis war für das Lesenswert-Magazin in Prag unterwegs an die Schauplätze von Dan Browns neuem Bestseller The Secret of the Secrets. Das Buch ist bei Bastei Löbe erschienen.
To settle, and all the broken glass swept off the avenue, and all the way home held your camera like a Bible, just wishing so bad that it held some kind of truth. And I stood nervous next to you in the dark room. You drop the paper in the water, and it all begins to bloom. Yeah, they go wild. Yeah, they go wild. Yeah, they go wild. Yeah, they go wild. Just
Das lesenswerte Magazin in SWR Kultur mit Musik von Bright Eyes. Es waren 15 Stiche in 27 Sekunden. Im August 2022 überlebte der Autor Salman Rushdie eine brutale Messerattacke im Bundesstaat New York nur ganz knapp. Er verlor ein Auge und musste sich mühsam zurück ins Leben kämpfen. Dass sein Leben quasi ständig bedroht ist, das kennt Salman Rushdie, seit er 1988 den Roman Satanische Verse veröffentlichte und seitdem auf der Todesliste radikaler Islamisten stand. Jetzt hat Salman Rushdie sein erstes belletristisches Buch seit der Messerattacke vor 3 Jahren vorgestellt, ein Erzählungsband, der Titel »Die elfte Stunde«. 5 Geschichten sind es geworden und gelesen hat sie schon mein Kollege Christoph Schröder. Hallo Christoph.
Guten Tag.
Ich habe es gesagt, es sind 5 Kurzgeschichten in Rushdies Band Die elfte Stunde und ich weiß schon, dass dich eine davon so richtig gepackt und begeistert hat. Da hast du mir nämlich schon von vorgeschwärmt, die dritte. Da warst du dann ja ganz saumselig, so heißt sie.
Na, also saumselig war ich nicht, das ist das Gegenteil, aber selig war ich. Die Erzählung heißt im Original Late, die Übersetzung ist ein wenig merkwürdig, finde ich, mit saumselig, aber immerhin bin ich begeistert, wirklich begeistert von dieser Erzählung. Die hat rund 80 Seiten, so kurz ist sie gar nicht. Meine steile These wäre ja, dass das eigentlich das Herzstück dieses Bandes ist, dass es um diesen Text Rushdie selbst ja auch eigentlich ging. Sie beginnt damit, dass ein Mann namens S.M. Arthur eines Morgens aufwacht und feststellt, dass er tot ist. Das klingt paradox, das ist es auch. Er ist nämlich in der Nacht gestorben, hat aber trotzdem noch ein volles Bewusstsein, steht auf, geht ins Bad, blickt zum Bett und sieht sich selbst daran liegen und merkt, er ist zum Gespenst geworden. Das ist ja schon mal sehr britisch. Das passiert an einem englischen Elite-College, Oxford, Cambridge, etwa Ende der 60er Jahre. Dort logiert dieser S.M. Arthur als ein sogenannter Ehrenfellow. Der war Schriftsteller, hat nur ein einziges Buch publiziert, schon vor Jahrzehnten. Das hat ihn zur Legende gemacht und wir merken, diesen Mann umgibt ein Geheimnis. Nun geistert er durch die erhabenen Hallen dieser Universität und der einzige Mensch, der ihn sehen kann und auch mit ihm kommunizieren kann, ist eine junge indische Studentin. Man könnte irgendwie so glauben, das sei ein heimliches Selbstporträt des Autors selbst, diese junge Frau. Und was Rushdie aus dieser Konstellation macht, ist wirklich ganz, ganz toll. Da steckt so viel drin in dieser Erzählung. Das ist ein Diskurs über Kolonialismus, über den Tod natürlich, eine Geschichte über die Grausamkeit und Überheblichkeit des englischen Establishments. Und es gibt ein reales Vorbild für diese Figur, einen britischen Mathematiker namens Alan Turing. Das kann man nachlesen, aber ich würde vorschlagen, man liest das erst nach der Lektüre nach, weil man sich sonst die Pointe verdirbt, nämlich die Antwort auf die Frage, warum dieser Mann noch nach seinem Tod sehr, sehr auf Rache sind. Das ist eine ganz tolle, ich würde sagen, nahezu vollendete und sehr komprimierte Erzählung.
Man hört die Begeisterung raus und wir werden es auf gar keinen Fall spoilern, aber es gibt in dem Band ja auch noch 4 weitere Geschichten. Was verbindet die denn? Gibt es eine Art gemeinsames Thema?
Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt 2 gemeinsame Themen, was vielleicht bei Rushdies Biografie, du hast sie ja angerissen, nicht verwundert. Das ist zum einen der Tod, ganz klar, und zum anderen das Thema Freiheit. Der Tod steckt schon im Titel der Erzählung, die elfte Stunde, das ist für Rushdie die letzte Phase des Lebens, also die letzte Zeit vor 12 Uhr, ja, also vor Ultimo. Der Tod steckt da also schon im Titel. Du hast gesagt, was mit Rushdie passiert ist, die Fatwa, das Messerattentat und klar, noch darüber hinaus, er ist 78 Jahre alt. Und er lebt natürlich mit dem Tod. Er lebt seit 36 Jahren mit diesem Tod, der über ihm schwebt, und er lebt natürlich auch mit dem Bewusstsein, dass er auch sich selbst in der 11. Stunde befindet sozusagen. Und natürlich ist das ein Thema in jeder der Geschichten auf sehr, sehr unterschiedliche Weise.
Die 11. Stunde ist sein erstes literarisches Buch nach der furchtbaren Attacke, bei der er fast gestorben wäre. Würdest du sagen, man merkt, dass ihn dieses traumatische Erlebnis verändert hat, sein Schreiben vielleicht verändert hat?
Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der ganz große Fan seiner früheren opulenten Bücher. Das ist wirklich eine Geschmackssache. Mir sind die oft zu lebensprall, zu ausschweifend, auch ehrlich gesagt so ein bisschen infantil und onkelhaft in ihrer Erzählhaltung. Aber das ist reine Geschmackssache. Aber man muss sagen, Rushdie ist ja angesichts all dessen, was ihm zugestoßen ist, was ihm widerfahren ist, ein erstaunlich lebensoptimistischer Mensch. Und er hat die Freude am Erzählen und am Fabulieren ja nie verloren. Auch in diesem Band nicht. Da sind so viele Einfälle drin. Und auch für dieses Buch gilt, seine Lust am Erzählen hat ja auch eine Kehrseite. Das ist ja nicht nur Spaß, sondern auch Notwendigkeit. Wer erzählt, der lebt noch und der spinnt das Leben weiter. Und das ist dann schon existenziell, nicht nur in dieser Saumselig-Geschichte, aber gerade in der. Und deshalb würde ich sagen, ich weiß nicht, ob er sich in seinem Schreiben verändert hat. Ich glaube nein. Ich glaube auch in der kurzen Form, in der relativ kurzen Form dieser Erzählung, ist er ein Fabulierer.
Ein Fabulierer und ein Fabulierer mit Humor, denn auch dafür ist er bekannt, ne? Also es gibt ja diesen Rushdie-typischen Ton, es gibt diesen Humor. Findet sich das auch in diesen Erzählungen wieder?
Ja, es gibt Humor. Er hat immer so einen leicht ironischen Unterton. Und es gibt eine Geschichte, die würde ich vielleicht auch noch hervorheben. Die finde ich auch ziemlich gelungen. Die heißt Oklahoma. Das ist die 4. Da hat man so etwas wie einen bitteren Humor. Die ist sehr vertrackt. Die spielt mit ganz vielen Erzählebenen, mit Manuskripten und deren angeblicher Echtheit, mit Kafkas Amerika-Roman, mit Goya-Bildern. Also alles ziemlich düstere Motive. Und da geht es im Hintergrund schon um die USA der Gegenwart und eigentlich um den einen Satz, den jemand sagt, nämlich, dass es zum amerikanischen Leben heute gehört, nicht mehr zu wissen, was wahr ist und was unwahr ist. Ja. Und das ist in ihren Wendungen, ist diese Erzählung ziemlich kunstvoll. Manchmal hat man den Eindruck, Rushdie bekommt seine ganzen Einfälle selbst nicht mehr ganz zusammen, aber das ist in dem Fall auch nicht weiter schlimm. Aber dahinter steckt schon ein ziemlich, ich würde sagen, böser Humor, ein böser Blick eigentlich auf unsere Gegenwart. Und in der steht Rushdie ja nun wirklich mittendrin, das muss man sagen.
78 und kein bisschen leise und auch politisch kein bisschen leiser, ne? Das klingt ja auch durch.
Absolut.
Zum Abschluss die Frage, Christoph, was würdest du sagen? Ist dieser Erzählungsband ein Buch für ausgemachte Rushdie-Fans der ersten Stunde oder können Einsteigerinnen damit auch was anfangen?
Lass es mich doch so sagen. Also ich glaube, Rushdie-Fans werden sich dieses Buch sowieso kaufen, weil sie sowieso alles von ihm lesen. Und ich würde sagen, mit dieser 3. Geschichte Saumselig und mit dieser 4. Geschichte Oklahoma hat man schon ziemlich viel gute Literatur gelesen. Und wenn man dann die 1. Geschichte ganz weglässt, dann hat man eigentlich schon gute Literatur gelesen. Und das ist doch schon was.
Danke, Christoph Schröder. Wir haben über die 11. Stunde gesprochen. Salman Rushdies Kurzgeschichtenband. Erschienen ist es bei Penguin. Übersetzt hat es Bernhard Robben. Ja, danke, Christoph.
Danke dir.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home.
Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.
First Day of My Life von Bright Eyes, ein wunderschönes poetisches Liebeslied, das das Gefühl beschreibt, dass man die Welt erst so richtig sieht, wenn man diese eine Person kennengelernt hat. Sie hören das Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur, jetzt mit dem neuen Buch vom Booker-Preisträger John Banville. Der irische Autor gilt als Altmeister subtiler Spannung und schillernder Beziehungsverhältnisse. Und Altmeister trifft es ganz gut, denn John Banville wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Viele kennen ihn auch als Krimi-Autor unter seinem Pseudonym Benjamin Black. Jetzt also das neue Buch Schatten der Gondeln. Meine Kollegin Julia Schröder hat es gelesen. Und ich weiß, sie hätte John Banville zum 80. gern ein wenig anders gratuliert als mit ihrem eher durchwachsenen Fazit. Aber es ist, wie es ist. Julia Schröder ist nicht wirklich überzeugt vom neuen Roman. Hier ist ihre Kritik zu Schatten der Gondeln.
Venedig kann sehr kalt sein und sehr neblig, zum Beispiel am Neujahrstag des Jahres 1900. Zwei Jungvermählte aus London, der Engländer Evelyn Dolman und seine Frau Laura, Tochter eines amerikanischen Öl- und Eisenbahn-Tycoons, treffen ein in der Lagunenstadt, während der feuchte Abend dämmert. Geplant war eine Art verspätete Hochzeitsreise. Stattdessen folgt für Evelyn eine Zeit immer fataler werdender Verstrickung und ruinöser Verwirrung.
Warum nur? Warum, fragte ich mich, hatte ich eingewilligt, mit in diese künstliche, trostlose, wassergetränkte Stadt zu kommen?
In der ersten Nacht will er sich nur die Beine vertreten und gerät in die Fänge des luziferischen Landsmanns Frederick und dessen schöner Schwester Francesca. Als Evelyn nach diesem Abend volltrunken zurückkehrt in den weitläufig unheimlichen Palazzo Dioscuri, wo das junge Paar sich einquartiert hat, vergewaltigt er seine Frau. Am nächsten Tag ist Laura verschwunden.
Ich mühte mich zu denken, mich zu erinnern. Mein Gehirn kam mir vor wie ein blindes, im Untergrund lebendes Wesen, das sich unbeholfen den Weg hinauf ins Licht bahnt. Was war gestern Abend geschehen?
Doch anstatt nach ihr zu suchen oder die Polizei zu informieren, lässt sich Evelyn weiter von Freddy und vor allem Cesca einwickeln, in die er sich Knallauffall verliebt hat. Nach und nach treten in John Banvilles neuem Roman »Schatten der Gondeln« die schwerwiegenden Hypotheken dieser Ehe vor das Leseauge. Ein tyrannischer Schwiegervater, der kurz vor seinem nicht unverdächtigen Tod aus unbekanntem Grund seine Tochter enterbt hat. Eine seltsam distanzierte Ehefrau, deren Innenleben beunruhigende Geheimnisse zu verbergen scheint. Währenddessen spielen sich im Palazzo rätselhafte Dinge ab, Geistererscheinungen, die irgendwann in wilde Ausschweifungen übergehen. Die Serenissima zeigt sich alles andere als heiter, sondern ist voller unergründlicher Kanäle und finsterer Gestalten, von denen Evelyn sich verfolgt fühlt. Zeitweise glaubt er, wahnsinnig zu werden. John Banville hat nicht grundlos ein Zitat aus Henry James' Horror-Klassiker »Die Drehung der Schraube« als Motto gewählt. Sein Buch versammelt alles, was ein viktorianischer Schauerroman braucht, aber nicht nur Handlung und Leitmotive verweisen auf große Vorbilder. Bei wem er sich hier bedient, benennt Banville ganz offen. Sein Ich-Erzähler Evelyn Dolman versteht sich selbst als Literat, allerdings als Gescheiterter. Ein Schreiberling sei er, sagt er über sich selbst, der sich mit dem Verfassen von Reiseführern über Wasser hält. umso demütigender, da er mit großen Ambitionen angetreten war.
Meine Ziele waren die mächtigsten Ungetüme des literarischen Dschungels. Die Henry Jamese, die George Eliots, die Conrads und die Hardys und die Fort Maddox Forts.
Tatsächlich erinnert Benvilles literarisches Vorgehen stark an die psychologischen Vexierspiele in berühmten Romanen und Erzählungen von Henry James. Tragikomische kulturelle Missverständnisse des Briten im Ausland inklusive. Vor allem aber ist der bedauernswerte Evelyn Dolman eine besonders eigenwillige Ausprägung des unzuverlässigen Erzählers, ähnlich dem scheinbar ahnungslosen, sich selbst und die Leser in einer Tour belügenden Trottel John Dowell, der Fort Maddox Forts Roman »Die allertraurigste Geschichte« erzählt. Wie in diesem bis heute lesenswerten Meilenstein der englischsprachigen Literatur blickt auch Benvilles Erzähler auf ein Geschehen zurück, das er nie wirklich verstanden hat. Immer und immer wieder blitzen Hinweise auf das schlimme Ende auf. Auch das kennt man. Hier wirkt es aber vor allem wie ein absichtsvolles Signal an die Leser, wie virtuos der Autor mit dieser Erzähltrope spielt.
Jetzt blicke ich zurück und sehe mich damals als einen völlig anderen Menschen. Töricht, eitel und bedürftig, der sich achtlos in die eigene Zerstörung stürzte. Es besteht kein Zweifel, ich habe alles verdient, was ich bekommen habe. Aber wie gesagt, ich muss meine arme, traurige Geschichte so erzählen, wie sie sich zugetragen hat und nicht, wie ich mich heute daran erinnere.
Zwar spricht in unseren postmodernen Zeiten eigentlich nichts dagegen, in der Art eines literarischen Reenactments alte Formen wie die Gothic Novel oder die Ghost Story aus der Vitrine zu nehmen und aufzupolieren, bis sie glänzen wie neu. Aber in Schatten der Gondeln mit seinen fast 400 Seiten wird einfach viel zu lang poliert und mit deutlich zu viel Aufwand für einen dürftigen Ertrag. Die bewährten Zutaten, die Benville versammelt, ein vages Gesicht am Fenster, geheime Kammern, eine übersexualisierte Mänade im Markusdom, ein dämonischer Graf und seine rätselhaft willige Dienstmagd erregen in ihrer Gesuchtheit weder Schrecken noch erotischen Schauder. Dass der ebenso eingebildete wie bornierte Ich-Erzähler sein Misstrauen auf die verschlagenen Einheimischen richtet und nicht etwa auf seine undurchsichtige Frau und seine zwielichtigen Landsleute, deren Machenschaften seinen Untergang besiegeln, ist von eher plumper Ironie. Zumal die Intrige der Kriminalhandlung ebenso löchrig wie vorhersehbar ist. Vielleicht ist Venedig als Topos mit seinen verdächtigen Schatten, traurigen Gondeln, bröckelnden Palazzi, seinen Kanälen und Kaschemmen einfach so sehr auserzählt, dass jede Neubefassung entweder gleich zum Brunetti-Krimi wird oder zum Versuch, einen zusammengeflickten Leichnam galvanisch zum Leben zu erwecken. Vielleicht hat John Benville sich für sein Spiel mit literarischen Traditionen und kulturgeschichtlichen Referenzen aber auch einfach zu viel vor und all das dann nicht mehr recht ernst genommen.
Julia Schröder über John Benvilles Schatten der Gondeln. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. You were born inside of a raindrop and I watched you falling. To your death, and the song well, she could not save you, she'd fallen down too. Now the streets are wet, body of water, toxic and time. Atlantic Ocean, New York skyline. I always get lost when I leave the village, so I couldn't come meet you in Brooklyn last night. But I sing glory from my love. I will say peace to the people I meet while the world waits for an explosion, that instant of light, it wipes the slate clean. So don't be fooled, no, don't get lied. Love was always
But if you take that train underwater, then we could talk it through. All of my desires, wait out the weather that howls in my brain, because it seems that it's always changing. The wind's indecision, the sorrowful rain. Yeah, I was a postcard, I was a record, I was a camera, until I went blind. And now I'm riding all over this island, looking for something to open my eyes. But I still sing glory from my high rise. And I will say,
der November zeigt sich ja gerne grau, nass, kalt. Die perfekte Zeit also, um es sich gemütlich zu machen, zum Beispiel in der Welt der Märchen, Sagen und Mythen. Und genau das können Fans des Erzählens derzeit bei den Berliner Märchentagen erleben. Noch bis zum 23. November laden rund 800 Veranstaltungen zum Zuhören, Staunen und Träumen ein. In diesem Jahr lautet das Motto Märchen und Geschichten über Hindernisse und wahre Stärke. Ja, und wir vom Lesenswertmagazin, wir wollten gerne wissen, warum Märchen und Sagen auch heute noch eine Bedeutung haben, warum sie wichtig sind. Da haben wir unsere Lesenswertreporterin Grit Eggerichs losgeschickt. Sie war unterwegs auf einer Lesung der Berliner Märchentage.
Ein kleiner Saal in einem ehemaligen Schulbau im Prenzlauer Berg. Hier findet einer der vielen Erzählabende der Berliner Märchentage statt. Petra Wenske, erfahrene Erzählerin und Teilnehmerin der Märchentage, freut sich jedes Jahr auf das Festival.
Das sind die 36. Märchentage, das ist wirklich viel für die Erzählerei. So eine lange, ununterbrochene Tradition ist schon was Besonderes.
Jeden November gibt es hunderte Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg. Lesevormittage in den Bibliotheken für Kinder, Märchentheater auf den Bühnen, Erzählabende in Vereinen, wie hier im Danziger 50. Live und aus dem Stegreif für Erwachsene.
Hallo.
Die ersten Gäste hängen ihre Jacken an die Garderobe.
Ach, ihr kennt euch so lustig.
Naja, aber lange hier.
Einige von ihnen sind selbst im Erzählbusiness und wollen gucken, was die Kolleginnen hier machen.
Die Erzähler und Erzählerin ist ein ganz kleines Zähnchen. Wir sitzen immer zwischen Bühne und Literatur. Irgendwie. So.
Und dann geht es los. Petra Wenske, Antje Rebecki, Christian Liska und Thomas Panek stellen sich nebeneinander auf. Gegenüber vom Publikum.
Dieser Mensch namens Ovid, der hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Metamorphosen und über 250 Geschichten, von denen wir euch heute Abend 4 erzählen werden.
Was ist das Spannende an Ovids Metamorphosen? Also ein Märchen, die vor über 2000 Jahren geschrieben worden sind.
So alt wie die sind, können ja auch einfach eine Folie sein. Die sind, je nachdem wie man es hört, politisch oder nicht.
Schon das Märchen von der Schöpfung, das Petra hier erzählt, ist politisch. Die Götter im Olymp lieben die Welt, die Elemente, die Pflanzen und die Tiere. Doch dann erschafft Prometheus eine neue Spezies, die Menschen. Die leben zunächst friedlich und in Harmonie mit der Natur.
Aber bald flohen die Freundschaft und die Liebe und die Nachsicht. Und es folgten Rachsucht und die Wut und die Gier. Und die Menschen schickten Schiffe über das Meer und beanspruchten fremde Küsten für sich. Und das Land, das bis dahin allen gehört hatte, wie die Luft und das Licht und das Wasser, das unterteilten sie mit Grenzlinien.
Dass Menschen Gebiete für sich beanspruchen, die ihnen nicht gehören, zweifellos aktuell. Und auch die Geschichte von Hermes und Zeus lässt sich ganz leicht in die Gegenwart verlegen. Die beiden wollen herausfinden, wie es um die Menschheit bestellt ist. Also begeben sich die Götter auf die Erde. Verkleidet als einfache Menschen. Das Ganze ist eine Art Willkommenskulturtest. Sie klopfen an 1000 Türen und sagen sowas wie:
Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs, wir sind müde, es ist auch kalt und du hast sicher einen Ofen, können wir einen Moment bei dir sitzen?
Die Reaktionen sind verhalten.
Ihr seid Bettler, wie ich sehe. Geht! Geht mir aus den Augen.
Erst in der allerletzten Baracke guckt ihnen jemand wirklich ins Gesicht und lässt sie reinkommen. Sandra, eine der Zuhörerinnen, ist beeindruckt.
Ich mochte das mit wunderbarer Stimme und Bildhaftigkeit dargestellte, sodass man sich sehr hineinversetzen konnte.
Martha ist die Jüngste im Raum und fühlt sich durch die Geschichten im kritischen Blick auf ihre Mitmenschen bestätigt.
Alle waren zusammen, die ganzen Tiere und so, es fanden die Götter so toll. Und dann kamen ja die Menschen und somit auch die Probleme auf der Welt. Aber im Endeffekt, ja, so ist es halt auch irgendwie, ne? Muss man ganz ehrlich auch so sagen.
Die Probleme, die Menschen vor 2000 Jahren hatten, ähneln denen von heute. Ovid hält uns einen Spiegel vor, sagt Christian.
Es ist interessant, wie schnell das ein Impuls ist, dass bestimmtes Verhalten Strafe verdient oder braucht oder muss, in irgendeiner Form, um Gerechtigkeit herzustellen.
Wie es allerdings besser ginge, das wird nicht erzählt.
Es wäre tatsächlich schön, wenn Geschichten wie diese immer eine Lösung parat hätten. Das haben sie nicht. Und deshalb ist es auch schön, Geschichten so stehen zu lassen, wie sie sind.
Auch wenn Zeus und Hermes als Reaktion nur einfällt, die Häuser der 1000 zugeschlagenen Türen zur Strafe in einer Sintflut zu versenken.
Dort, wo früher die Hütten und Häuser und Höfe der Nachbarschaft waren, dort war jetzt sumpfiges Wasser.
Aber was richtiges oder falsches Handeln ist, das muss beim Hören oder auch Lesen der Geschichten gar nicht entschieden werden, sagt Andrea.
Für mich ist da drin die Menschheitsgeschichte auch verwoben. Also ein großer Teil ist Menschheitsgeschichte, Entwicklung, persönliche Entwicklung auch.
Die Geschichten von Ovid und Märchen überhaupt nutzt Andrea als Hilfsmittel in der Therapie. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin mit psychisch erkrankten Menschen und liest ihnen gern Märchen vor.
Für Entwicklungswege, um die aufzuzeigen, um Wege zu zeigen, um tiefenpsychologisch auch gedeutet zu werden. Das und auch um den Kreislauf von Natur, von Entwicklung, Vergehen, Werden, wieder Werden. Und Auswege auch zu finden oder zu sehen.
Diese Geschichten haben keine fertigen Antworten parat, aber sie eröffnen Einsichten und Denkanstöße. Die Berliner Märchentage lassen die BesucherInnen in fantastische Welten eintauchen und zugleich über Hindernisse und wahre Stärke nachdenken. Nach 1,5 Stunden Metamorphosen werden Gäste und ErzählerInnen nach draußen entlassen, ins Zwielicht eines alten Treppenhauses und dann in die Nacht.
Christian, wo soll ich dir die Tür aufhalten?
Grit Eggerichs Reportage von den Berliner Märchentagen. Und falls Sie sich jetzt auch gerne Märchen und Sagen vorlesen lassen würden und vielleicht in der kommenden Zeit in Berlin unterwegs sind, die Märchentage laufen noch bis zum 23. November.
We have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. But Julie knows a party at some actor's west side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. Everything is lonely, I can be my own best friend. I get a coffee and the paper, have my own conversations. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart, I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to lift it. But me, I'm not a gamble. You can count on me to split the love I sell you in the evening by the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. You just keep going to the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid, I think you got it bad. But what's so easy in the evening by the morning, such a drag. I got a flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. I died from medication, but we sure killed all the pain. But what was normal in the evening by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons are I've run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. Was so simple in the moonlight, now it's so complicated. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight.
Lua vom Album I'm Wide Awake, It's Morning von Bright Eyes. Für mich einer der schönsten Songs des Albums. Bright Eyes-Sänger Connor Oberst singt darin aber über seine Depressionen, seine Sucht. Das letzte Buch im Lesenswert-Magazin heute kommt von Sigrid Nunes und ich finde, da sitzt der Schalk schon im Titel. Mit das Pinseläffchen heißt es. Und dieses Äffchen gab es tatsächlich. Es hat seine Spuren in Tagebüchern und Briefen des berühmten Künstlerkollektivs Bloomsbury Group um Virginia Woolf hinterlassen. Man darf also bei der Lektüre durchaus an ein putziges Äffchen auf den Schultern der berühmten Autorin denken. Schönes Bild, finde ich. Mit das Pinseläffchen hat Sigrid Nunes eigentlich schon 2001 auf Deutsch veröffentlicht. Da hieß es dann noch das Krallenäffchen. Jetzt hat es Annette Gruber neu übersetzt. Und diese Neuausgabe, die gibt es, weil Nunes Romane Der Freund und Die Verletzlichen erfolgreich waren. Deswegen ist man neugierig geworden auf frühere Bücher der inzwischen 74-jährigen Autorin. Und ich bin auf jeden Fall neugierig auf Mit das Pinseläffchen. Ulrich Rüdenauer stellt das Buch vor.
Es muss ein ziemlich lustiger Anblick gewesen sein. Aus der Weste von Leonard Woolf, Verleger und Autor, obendrein Gatte der berühmten Virginia Woolf, lugt ein winziges, verfrorenes Pinseläffchen namens Mitz heraus. Als die Woolfs 1935 per Automobil Hitler-Deutschland durchqueren und in Bonn in eine Nazi-Kundgebung hineingeraten, hilft ihnen das Äffchen dabei, misstrauische Polizisten zu besänftigen. Lachend über das putzige Wesen bahnen sie den Weg für die beiden Briten, die sich auf ihrem Trip durchs Reich sichtlich unwohl fühlen. Sigrid Nunes beschreibt in ihrem Roman Mitz, das Pinseläffchen, übersetzt von Annette Grube, solche Szenen auf lakonische Weise. Und sie erzählt, wie das winzige Äffchen aus der Gattung der Marmosetten in den literarischen Haushalt der Wolves kam. Leonard verliebt sich gleich in das Wesen, als es ihm bei den Rothschilds sehr reichen Freunden vorgestellt wird. Virginia entdeckt in dem kleinen Gesicht etwas allzu Menschliches.
Das Gesicht einer Elfe, Körper und Schwanz eines Nagetiers. Es war diese Kombination, die aus Mitz so ein Wunder machte. Man sah sie an und dachte, wie grotesk. Und im nächsten Augenblick, wie bezaubernd. Und dann wieder, wie grotesk.
Die Rothschilds geben das abgemagerte Tier in die Hände Lennarts. Es wird aufgepäppelt, freundet sich mit dem Hund Pinker an, nimmt vergnügt an Abendgesellschaften teil, fühlt sich aber am wohlsten in den vier Wänden der Wolves.
Zu viele Soireen griffen ihre Nerven an und verursachten ihr Kopfschmerzen. Und gleichgültig, wie viel Spaß sie hatte, sie war immer froh, wieder zu Hause zu sein. Denn nichts war ihr lieber als diese schlichten, mit Büchern gefüllten Zimmer, ihr eigener gemütlicher Vogelkäfig, ihr eigenes Feuer im Kamin.
Was zunächst etwas betulich erscheint, entwickelt eine schöne, ruhige, fließende Erzählkraft. Alles ist sehr klar und anschaulich und lebendig. In der kurzen Lebensspanne von Mitz, den Jahren zwischen 1934 und 1938, bekommen wir Einblick in die auf Wohlwollen und kreativer Unbändigkeit basierende Künstlerehe. Wir sehen Leonard und Virginia am Abend lesend am Kamin sitzen, neue Ideen entwickeln, zweifeln und spotten. Mitz ist unser kleiner Spion in dieser Welt. Über das Äffchen vermittelt sich nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unausgesprochene. Die Routinen und Belastung, die Zärtlichkeit und Traurigkeit. Nicht zuletzt ist das Tier, ohne dass Nunez dieses Motiv überstrapaziert, ein Spiegel für Virginia Woolf.
Zwei nervöse, zerbrechliche, misstrauische weibliche Wesen. Die eine genauso unermüdlich neugierig wie die andere. Beide verliebt in Leonard. Für beide war er der Fels in der Brandung, der unantastbare Mittelpunkt. Beide waren spitzbübisch. Beide hatten Krallen.
Nunez referiert mit Mitz auf Virginia Woolfs humoristische Biografie Flush über Elizabeth Barrett Brownings Cocker Spaniel. Sie nutzt Material aus Tagebüchern und Briefen. Aber es ist nicht nur ein heiteres, anspielungsreiches Buch, das zwischen historischer Akkuratesse und erfindungsreicher Freiheit oszilliert. Es ist nicht nur ein Buch, in dem Nunez zum ersten Mal in ihrem Werk die rätselhafte Beziehung zwischen Tier und Mensch umkreist. Mitz erzählt auch von dem Unheil, das 1938 am Horizont schon aufscheint. Kurz vor seinem Tod erfahren wir, wie das Pinseläffchen und seine Artgenossen aus ihrem südamerikanischen Habitat gerissen und nach England verbracht wurden. Nur wenig später wird der Zweite Weltkrieg beginnen. Menschen werden wie Tiere behandelt, verschleppt, misshandelt, getötet. Kurz darauf, 1941, auch das ist beim Lesen gegenwärtig, wählt Virginia Woolf den Freitod. All das wissend, schleicht sich in diesen anrührenden, auf schöne Weise bedächtig und souverän erzählten Roman eine schwermütige Note.
Ulrich Rüdenauer über Mitz, das Pinseläffchen von Sigrid Nunez in Neuübersetzung von Annette Gruber im Aufbau Verlag erschienen.
The sun came up with no conclusions, flowers sleeping in their beds, the city cemetery's humming, I'm wide awake, it's morning. I have my drugs, I have my woman. Away my loneliness. My parents, they have their religion, but sleep in separate houses. I read the body count out of the paper, and now it's written all over my face. No one ever plans to sleep out in the gutter.
Und damit geht das Lesenswertmagazin für heute zu Ende. Aber nach den Nachrichten geht's literarisch weiter, denn es folgt das Hörspiel Wo der Name wohnt, nach dem Debütroman von Ricarda Messner. Das ist einerseits eine persönliche Familiengeschichte, aber auch ein Zeugnis der nationalsozialistischen Verbrechen in Lettland. Bleiben Sie also dabei. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich sage Tschüss und ich wünsche viel Spaß beim Lesen.
So when you're asked to fight a war that's over nothing.